warum Jesus Gott für gut hielt. Nicht leicht trägt ein synoptischer Jesusspruch so sehr den Stempel der Echtheit an der Stirn, wie die Zurückweisung der Anrede »Guter Meister«, mit der einer kniefällig Jesus entgegentrat. Ihm wurde zur Antwort: »Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein.« Markus 10, 18, Lukas 18, 19. Matthäus 19, 17 schwächt ab: »Was fragst du mich über das Gute?« Diese Ausweichung vom Gottpersönlichen zum ethischen Abstraktum konnte Jesus selbst nicht vertreten. Das Gute ist nur im göttlichen Zustande vollkommen lebendig. Moral ist niemals letzter Lebensinhalt. Jesus hat sich gleich allen anderen Menschen in die Vorbehalte der Unvollkommenheit in sittlicher Hinsicht einbezogen. Lebenslehrer, nicht Sittenlehrer, ist er gewesen. Wenn wir aber diesen Erfahrungen des Jesus über die Grundgleichung »Gott ist gut« nachspüren, so müssen wir vor allem den Symboliker in ihm verstehen. Von der tätig zugreifenden, anordnenden Art seines Auftretens heben sich gelegentlich Vorgänge ab, mit denen an Jesus das Unbewusste in die Erscheinung tritt. Die immer wieder unternommenen Angriffe auf seine seelische Gesundheit gründen sich auf einige unterschwellige, subliminare Vorfälle, die nicht mit seinem tätigen Wesen zusammenhängen und auch von den berichteten wunderbaren Heilungen abzulösen sind. Es stehen hier nicht die Eingriffe in den Seelenzustand anderer Leute in Frage, sondern seine eigenen, in denen ihm das Tagbewusstsein erlosch und einem offenbaren Dämmerzustande wich. Wir bekommen es da mit der sehr wichtigen Wirklichkeit zu tun, aus der heraus Jesus überhaupt seine Sendung erfasste und vollzog. Die Urgemeinde wäre um die fantastischen Köpfe zu beneiden, die sich das alles bloß hinterher einbildeten. Vielmehr hat sie nicht ganz unverbürgte Gerüchte gestaltet über rätselhafte Lagen, in denen sich Jesus zu Zeiten befand. Erstens: Für antike Augen umsäumte ein leuchtender Ausstrahlungsdunst die Gestalt eines wahrhaft gottgeweihten Menschen. Im Menschen ist der erlebende Teil die Seele. Was an Jesus nicht Wille war, worüber noch zu reden sein wird, war an ihm Güte. Als Erlebender ist er gütig, und wo er hasst, nimmt er an einem Willen teil, der ihn später erfasste und nicht so ursprünglich ihm zugehörte als jene Güte. Das Geheimnisvolle an der Taufe Jesu bestand nach der synoptischen Mitteilung Markus 1, 9 bis 11, Matthäus 3, 13 bis 17, Lukas 3, 15 bis 18, darin, dass auf Jesus sich die göttliche Ruach oder das Pneuma, zu Deutsch der Geist, herabsenkte und sodann, dass Jesus in der Verzückung eine Behörung, Audition, empfangen habe des Inhalts: Du bist mein lieber Sohn, heut habe ich dich gezeugt. Lukas 3, 22 nach der Lagardeschen Lesart im Codex D. Der Geistempfang und die Stimme stünden dann in Abhängigkeit voneinander und gehörten als eine gemeinsame Kundgebung zusammen. Lukas lässt ihr unmittelbar das Geschlechtsregister Jesu folgen. Lukas 3, 23 bis 38. Es verläuft umgekehrt als das des Matthäus und bezweckt etwas völlig anderes. Die Ahnentafel bei Matthäus verläuft historisch wie ein richtiger Stammbaum beim Urahn, anhebend und soll für Jesus das Anrecht auf das Königssymbol erhärten. Lukas stellt aber seine naturgemäß ebenfalls historisch beschaffene Abstammungsliste in aufsteigender Abfolge aus. Es ist die Urkunde der seelischen Erzeugung im Augenblick der Taufe, der psychischen Erschließung des Himmels, der sich auftut, entspricht der Anschluss an die irdische Vergangenheit, die in der Urzeit ebenfalls von Gott ausgegangen ist. Der zeugende Schnittpunkt, wo die Koordinaten der seelischen Tiefe bis zum göttlichen Urgrund und der zeitlichen Ferne bis zum göttlichen Uranfang durcheinander hindurchgehen, wird in der Tauferzählung durch Lukas festgehalten. Die Ruach ist das Element der apokalyptischen Weltanschauung, die sonst unbegreiflich in einer dunklen Literatur einherhuschend mit der urchristlichen Gemeinde ihren Einzug in die Weltgeschichte antrat. Weit mehr als der Spiritus oder Animus der Nichtjuden ist sie der schnaubende, dröhnende Poltergeist, der als kosmischer Spreng- und Zündstoff sich im Menschen einnistet. An allen, die sich von ihr sättigen lassen, wird die Ruach, da sie sich selber gleich bleibt, zum Bindemittel und stellt, wo sie waltet, Gemeinschaft her. Nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern auch von diesem hinüber ins Geisterreich. So sehr die Ruachform auf jüdischem Boden entstand oder, wenn eingeführt, sich dann gründlich daselbst festsetzte, vertritt sie doch in der spätjüdischen Religion das Ketzertum. Sie ist es, die den starren, dogmatischen Jahweismus ringsum angenagt, durchsickert und erweicht hat. Denn sie kann zugleich auch nur ein flüsterndes Dasein führen als Fühlgeist, wie man sie dann wohl am besten nennt. Und so ist es auch sie, die dem Tora-Juden den jüdischen Pneumatiker entgegentreibt. Das Pneuma ist ein seltsames Mittelding, das unqualifizierbar zwischen Vernunft und Instinkt die Waage hält Es hängt aber doch mehr nach der Psyche hinüber. Ein Gegensatz zu allem Rationalen zeichnet es aus. Das Krankhafte, Schwelende, Ungesunde überwiegt allerdings. Die spätjüdischen Buß- und Taumelbewegungen, also die Fastenbüßer und Pfingsttäufer, tragen alle Anzeichen epidemischer Hysterie. An den großen Einzelträgern der Ruach offenbarte sich dann aber doch diese Besessenheit nach der lebensvollen, bildhaften, formgebenden Seite. Johannes und Jesus sollten beide nicht von dieser Erde gehen, ohne darauf je ein großes Lebenssymbol, dem pneumatischen Erlebnisfelde, zu hinterlassen. Bietet sich nun eine wesenhafte Deutung des Taufvorgangs? Wir wagen eine Vermutung. Die esoterische Geheimkunde vom verborgenen Weltlauf aller Dinge verfügt über den außerhalb der Eingeweihten kaum bekannten und gehörten Ausdruck der Blutleuchte. Man findet ihn nur ganz gelegentlich gedruckt zu lesen. Er steht kaum in einem Handbuch und gehört auch in keines. Der ihm zugrunde liegende psychische Vorgang ist folgender. In einem erwählten Menschen fängt als Gipfel eines ekstatischen Ausbruchs sein Blut an zu leuchten. Das geht wohl weniger auf die auch von den Alten bestätigte Erscheinung, dass ein Seher oder Held im Zustande der Entrückung am ganzen Leibe zu erglühen begann. Vielmehr tritt anstelle der visuellen Sinneswahrnehmung ein rein seelisches Schauen. Bei wachem Zustande wird das Gehirn ausgeschaltet. Bei offenen Augen sinkt die Wahrnehmung der Umwelt zu einem grauen Schattengewölk zusammen. Das Wahrnehmungsvermögen, wenn es noch irgend länger so heißen kann, wird auf das Herz als lebensspendenden Sitz des Blutkreislaufs umgeschaltet und der Körper fühlt sich an die kreisende Bahn der planetarischen Ströme angeschlossen, an denen er nun teilnimmt, mit langsam und keuchend tief heraufgeholtem Atem. Und nun leuchtet sein Blut. Das will besagen, das sinnliche Sehorgan, das Gesicht mit der Iris der Augen, ist außer Dienst gesetzt. Es tritt statt visueller Wahrnehmung eine umstellende Einbeziehung des Blutkreislaufes auf eine Sphäre ein, die Wissen oder Gewissheit vermittelt. Der Leib, weil ganz Seele geworden, wird in diesem Nu ganz Auge. Das in diesem Zustand empfangene Bild ist dann der unvergessliche, tief eingesenkte Inhalt einer solchen akuten Euphorie oder Verzückungsvision. Ein Seher nun, dem der Empfang einer solchen Blutleuchte beschieden wäre, ist dann eben für immer gepackt und erschlagen vom Geheimnis seines Lebens, nicht einem zeitlich öfters möglichen, beliebigen, sondern dem Geheimnis, dem einmaligen, eben erlittenen vor dem nichts anderes mehr zu bestehen vermag. Denn der eherne Sphärengang der Gestirne hat ihn sich als seinesgleichen einverleibt. Nach der großen Geheimlehre werden Weltabschnitte durch das Eintreten einer Blutleuchte eröffnet. Die Taufe Jesu würde dann also in diesem Range stehen, wenn anders es wissenschaftlich angeht, den tatsächlich eingetretenen Wechsel der Zeitrechnung in dieses Licht zu rücken, als Widerschein und Abglanz großer außermenschlicher Begebenheiten. Alles, was hier noch als bloß sensualistische Erklärung beizufügen wäre, könnte sein, es hätte ein sinnlicher Anreiz physiologischer Art mitgewirkt, um das Versagen des Nervenapparates für den Eintritt des blutleuchtenden Zustandes mit gleichzeitigem Erlöschen des Oberbewusstseins herbeizuführen. Ein solcher Anreiz läge in unserem Falle ja handgreiflich vor im Anlasse, um den sich äußerlich der Vorgang dreht, nämlich im kalten Tauchbade selbst, wo im erregten Körper, der ja jetzt mehr als je beseelter Leib ist, das Blut durch plötzliche Abkühlung auf der ganzen Hautfläche aufgepeitscht, dann wohl auf Sekunden zu der beschriebenen selbstständigen Überleiblichkeit erwachen konnte. Träfe eine solche Annahme zu, dann wären die drei ersten Evangelien nicht weit davon entfernt, ein am Rande des physikalisch Möglichen immer noch tatsächlich zu heißendes urgeheimes Geschehnis ziemlich wahrheitsgetreu umschrieben zu haben. Geht das Gerücht auf den anwesenden Täufer oder auf Jesus selbst zurück? Oder schmückte die Urgemeinde einen nicht durch Tatsachenmeldung begründeten Analogieschluss aus, dass der Taufakt ekstatisch verlaufen sei? Was darf uns noch daran liegen? Ihr Bericht sagt aus, Jesus habe seine pneumatische Erzeugung zum Gottessohn erlebt und sie bestätigt erhalten im Eingangswort des zweiten Psalms, das er vernahm und durch das Niedersteigen der weißen Unschuldstaube, die sich in seine Brust senkte. Der Hand des Täufers entsteigend, der ein Rechtsstatut verkündete, vernahm er vom Himmel, dass Gott ihn innig liebe, derselbe Gott des nahen Endgerichts, den Johannes vor allen Dingen fürchten lehrte. In dieser ewigen Sekunde war er durch Empfängnis der Ruach Gottes lieber Sohn geworden. Der tambische Äoniker, wie wir umschreibend zu sagen versucht sind, der vom Urerstaunen erfasste Eingeweihte von primärer Seelensubstanz und fortan unauslösbare Zugehörige göttlicher Wesensnatur. Beim Anblick aller jener Neigung zur sanften Ekstase des Gotterlebens und zur träumerischen Symbolgebärde, wie wir sie ja dann auch namentlich noch bei der Brotvermehrung und beim Gestaltwandel der Verklärung vorfinden, sieht sich die moderne Jesuspsychologie seltsam erinnert an jene altkirchliche Irrlehre des Doketismus, von der es schon im Neuen Testament selber heißt: Denn viele Irrlehrer sind ausgegangen in die Welt, die nicht bekennen, Jesus Christus, wie er kommen sollte, im Fleische. Das ist der Irrlehrer und Antichrist. 2. Johannes 7, vergleiche 1. Johannes 4, 2. Lange Zeit war die Meinung, der irdische Jesus sei nicht so sehr ein Mensch aus Fleisch und Blut, als eben ein unkörperlich erscheinendes Seelengebilde von leiblichen Umrissen gewesen, weit weniger außerkirchliche Ketzerei als eben urchristliche Laienvorstellung. Sie hat in der synoptischen Überlieferung ihren Rücken und ist erst unter den Einfluss der paulinischen Erlösungstheologie auf den am Kreuz hängenden Jesus projiziert worden. Unzweifelhaft haben historische Lebenszüge, wonach sich Augenzeugen, Somnambuler und Tagwacher Augenblicke beim irdischen Jesus erinnerten, sich in die Überlieferung verflochten. Es mögen auch hier, obschon der Doketismus in seinen Ursprüngen sich geografisch nicht mehr bestimmen lässt, jene syrischen Frühgnostiker die Tradition vom himmlischen Nimbus, der den irdischen in seiner Niedrigkeit umgeben habe, in einer theologischen Theorie eingefangen haben und so den Doketismus gleich wie die Zwei-Gott-Lehre begründet haben. Die spätere pneumatische Christologie ist eben bereits im feinen und demütigen Auftreten des Irdischen biografisch begründet. Das Dogma von der Präexistenz kam noch hinzu und nahm einen historisch gebotenen Vorwand wahr, um sich am Irdischen zu entfalten. Auch gilt ja der Scheinleib in seiner flimmernden Eigenschaft, Dokesis, auf den Taufvorgang zurück. An die Annahme zweier Naturen im irdischen Jesus dachte damals niemand. Aber die Zeugen wussten, Jesus sei durch Zustände hindurchgegangen, wo er anders gewesen sei. Meistens war er im Fleische und also purer Mensch, gelegentlich jedoch umgab ihn Nimbus. Mit dem zunehmenden Gedeihen kam ihm der Titel Sohn Gottes zu. Diese Worte können recht wohl eine sehr alte Meinung wiedergeben, wenn man bedenkt, dass hier die Mariengeburt noch nicht die Ursache des Gottseins bildet. Zweitens. Die Bergpredigt Matthäus 5-7 hat Jesus gehalten, jedoch nicht so, wie wir sie lesen. Judenchristliche Überlieferung mag sie gefärbt haben und die einzelnen Abschnitte, Seligpreisungen, Sprüche von Salz, Licht und Stadt, von der Sorglosigkeit, von den falschen Propheten, von der engen Pforte, von den falschen Propheten, vom Hausbau, mögen zu verschiedenen Gelegenheiten von ihm vorgetragen worden sein. Und doch war es die eine ekstatische Verkündigung seiner ersten Zeit, die kam besonders gewaltsam. Ihre Zusammenfassung in der Redequelle und im Matthäischen Sondergut erlitten hat. Sie enthält sein Lebensprogramm, wie es sich in ihm kurz nach der Taufe im Gegensatz zu den Forderungen des Täufers bildete, sein Ethos, in dessen Mitte der unerhörte Angriff auf jede gesetzliche, auch sittengesetzliche Lebenshaltung steht. Es beruht auf Gegenvorschlägen, die anstelle der widerratenen bisherigen Umgangsformen und Gepflogenheiten von nun an auszuführen seien. Sicher spielt soziale Überzeugung mit hinein. Die Synagogen waren in begreiflicher Weise für die Verkündigung solcher Anschauungen fortan gesperrt. Er war um eine neue Versammlungshalle nicht verlegen und ist mit seiner Botschaft ins Freie hinausgetreten, in die grüne Landschaft, in die frische Seeluft, um seine Gedanken sowohl von Bergeshöhe als im ebenen Felde zu verkünden. Warum sollten Matthäus, der das erste, Matthäus 5,1, Lukas, der das andere meldet, Lukas 6,17, mit diesen Hinweisen nicht von historischen Erinnerungen geleitet sein? Sein Durchbruch durch die kirchlich-synagogale Bindung, deren Schranken er sich offenbar erst noch hatte anpassen wollen, war damit vollzogen. Dieses von Jesus proklamierte Gottesreich gehörte so sehr bereits der Gegenwart an, dass gerade die Erwartungseigenschaft des johannischen Bußrufs alle die krampfhafte Willensanstrengung hinfällig wurde. Das Gottesreich konnte gar nicht mehr unmittelbar bevorstehen, denn es war schon vorhanden. So wurde der Täufer durch seinen Täufling ebenso bestätigt als widerlegt. Die Seele wiegt sich, kaum bewegt, in einer sanften Ruhelage. Alles ist gegenwärtig schon vorhanden. Die göttliche Ruhe braucht nur genossen zu werden. Dennoch werden die Seligpreisungen als eine zukünftige Angelegenheit in Aussicht gestellt und in der Zeitform des Futurum vorgetragen. Daran erkennen wir schon zur Genüge die erwähnte innere Spannung, von der die Hauptgedanken der Bergpredigt ihre beispiellose Lebendigkeit empfangen. Stellen Sie Vorhandenes fest, sagen Sie Künftiges an. Wenn noch heute auch der zweifelnde Bibelleser durch diesen rhythmischen Wechsel, ob Gegenwart, ob Zukunft, seltsam gefesselt wird, welch ein Eindruck musste dann auf die damaligen Hörer überströmen, die dem Jesus zu Füßen saßen. Erste Botschaft: Wir sind Gottes Kinder. Wer die von Johannes verlangte Reue in seinem Innern auf rechte Weise vollzogen hat, ist Gottes Sohn in dem Sinne, als ein Vater sein Kind und das Kind den Vater lieb hat. Diese Gewissheit macht den neuen Äon aus, Das kommende Weltalter tritt in dem Maße bereits ein und wird augenblickliche Gegenwart als lebende Menschen diese Gesinnung über sich Herr werden lassen. Wir sind alle miteinander nah verwandt, weil wir alle Kinder des Vaters im Himmel sind. Zwanglos in ländlicher Unschuld, die es vom Leben bei der Herde und auch auf dem See nicht anders kennt, war man mit dem Nächsten eins, weil man an Gott als den Vater glaubte und weil Kind und Vater eins sind. Infolgedessen hatte Jesus seine Zuhörer ohne weiteres auf der Seite, wenn er von ihnen verlangte, Gottes Werk zu tun. Zweite Botschaft: Wozu persönlichen Besitz? Was man im engeren Sinne unter Eigentum versteht, sofern es nicht der täglichen Notdurft dient, ist vom Übel. Der Mensch darf nicht hungern und soll seine Blöße decken. Der Mensch, das heißt jedermann. Es darf mithin nicht ein Ich zu essen haben, wenn ein Du hungert. Jesus spricht in einer Gegend und unter Leuten, wo die Bedürfnislosigkeit, die eine solche Forderung voraussetzt, keine übertriebene Zumutung an irgendwem bedeutet, ja, bei den meisten Zuhörern an der Tagesordnung sein mochte. Es handelte sich also mehr darum, dieser Einsicht Bahn zu schaffen, als vorhandene Zustände abzuändern. Weltliche Sorge ist Sünde für jeden, den Gott nährt, sobald er solche Sorge von sich wirft. Diese Sünde steigert sich im aufgehäuften Besitz. Entscheidend ist immer und in jedem Falle das Bedürfnis der Gemeinschaft, also das Bedürfnis des Andern, des Nächsten. Arbeit kann nicht zum Werke gedeihen, wenn sie sich abhängig wissen muss vom Lohne. Dass wer arbeitet, zu essen habe und nicht nackt herumlaufen soll, darüber bedarf es keiner Worte. Aber dass dies Gegenstand einer Sorge werden soll, will heißen, eines seelischen Zustandes, der auf das Lebensgefühl im Ganzen drückt, das entspricht nicht der göttlichen Ordnung. Wer nicht dafür sorgt, was er morgen zu essen und anzuziehen habe, wird deswegen mitnichten am Tage darauf weder hungern noch nackt sein. Denn dafür sorgt ja eben Gott, der seinem Wesen nach ein gütiger Vater ist. Der Glaube an ihn ist aber natürlich zugleich Dienst an ihn. Dieser wahre Gottesdienst fordert nun freilich restlos den ganzen Menschen. Die Sorge um das Nötige und weit mehr noch die Gier nach Besitz spalten den Menschen. Er kann nicht länger Gott dienen, wenn er dem Mammon dient. Daher verzichte auf irdischen Besitz. Dritte Botschaft: Wozu Gerichte? Auf Erden herrscht Mord, und im Menschen waltet ein Geist, der zum Morde führt. Es ist der Zorn. Den darf man nicht aufkommen lassen, sondern muss auf eine rechtzeitige Verständigung bedacht sein. Ferner halten die Ehen nicht den Gelüsten stand. Es ist daher mit jeder aufsteigenden Lust auch schon im Grundsatz eine Ehe gebrochen. Ferner, ein Eid soll etwas Unerschütterliches bedeuten, an dem nicht gerüttelt werden darf. Diese Befestigung und Beteuerung wird aber überflüssig, sobald jedermann dem ihm bekannten Sachverhalt entsprechend nur Ja und Nein sagt. Wenn es so um den Umgang mit Menschen bestellt ist, so sieht man am besten von jeder Wiedervergeltung erlittenen Unrechts ab und spendet seine Liebe sogar seinen Feinden. Verbindet aber erst ein solcher Zustand die Menschen untereinander, dann sind die öffentlichen Gerichte völlig entbehrlich geworden. Man lasse erst einmal unter den Menschen die Liebesgerechtigkeit in Kraft treten, so wird der ganze Rechtsapparat hinfällig. Im Reich Gottes ist der Staat mindestens belanglos, wenn er nicht geradezu schadet. Man muss auf der Hut sein, dass er diesem nicht hinderlich werde. Das Gottesreich braucht keine Richter mehr. Es besteht aus Zuständen, die keine Veranlassung bieten, gegen wen es sei, Strafe anzuwenden. Und damit ist vollends dem Gefühl der Rache jeglicher Boden entzogen. Im Gottesreich geht alles viel einfacher zu als im Staat. Bürger, die der Willkür von Beamten ausgesetzt sind, gibt es da nicht mehr. Der Staat ist in einer großen Familie aufgegangen. Es gibt nur noch den guten Vater im Himmel und seine Kinder auf Erden. Sofern sich Jesus von soziologischen Eingebungen leiten ließ, was bei seinem hellen Denkvermögen vermutlich ihm mitunterlief, so war sein Reich Gottes ein ideologisches Programm, den Staat zu vereinfachen oder gar abzuschaffen. Vierte Botschaft: Wozu einen Zivilstand? Wenn allgemeine Brudergefühle die Menschen einigen, weil allgemeine Kindesgefühle gegen Gott öffentlich verbindlich geworden sind, dann braucht es die äußere Betonung und Aufrechterhaltung der natürlichen Blutsbande und der sie vertretenden Sippe länger nicht. Eine Mutter soll die Mutter sein, wie sie es dem ist, den sie gebar. Und ob deine eigene oder eine fremde Mutter geboren hat, ihr Kind ist ein Kind und also dein Bruder. In der Bergpredigt ist dieser Gedanke nur erst angedeutet, aber manche kleinere Situationsgespräche, die später unter der Nachfolgewerbung verzeichnet sind, knüpfen an die Forderung an, die Blutsverwandtschaft müsse in eine Religionsverbrüderung übergehen. Einer der Jünger sagte zu ihm: Herr, erlaube mir erst hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Er sagte zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Matthäus 8, 21 folgende. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Lukas 9, 60. Familienangelegenheiten kommen nicht länger in Frage. Man soll seine Zeit nicht mit häuslichen Rücksichten vergeuden. Wo das Leben auf dem Spiele steht, spielen Begräbniszeremonien keine Rolle mehr. Jetzt muss die richtige Türe aufgehen. Man darf sich ja nicht mehr im Beschreiten des rechten Weges irren. Lebensangelegenheit ist es, wenn so gebaut wird, dass das Haus feststeht. Matthäus 7, 24, Lukas 6, 48. Das ist im weitesten Sinne eine Sache der Gemeinschaft. Mit privatmännischen Bemühungen und Vorrechten ist da kaum noch etwas auszurichten. Was nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich sage? Dann kommt ihr und sagt, wir aßen und tranken vor dir und in unseren Straßen hast du gelehrt. Lukas 6, 46, 13, 26. Vergleiche Matthäus 7, 21. Es gibt keinerlei Privilegien der Abkunft. Nur wer als Täter einer neuen Liebesgerechtigkeit die Werke Gottes tut, entgeht dem göttlichen Zorngericht. Matthäus 7, 13 folgende, Lukas 13, 24. Weil Blutbande am schwersten zu entwurzeln sind, ist auch die Forderung, sie sollten ungültig sein, am meisten von eschatologischen Ideen umgeben, also ihre Erfüllung der Zukunft anheimgegeben. Dennoch kommt das Morgen ohne die Gewaltsamkeit apokalyptischer Schrecken in der Bergpredigt mit der rein natürlichen Abfolge des nächsten Tages vor. Matthäus 6, 11, Lukas 11, 3, Matthäus 6, 34. Die Versündigung gegen den Bruder, die geschlechtliche Begierde angesichts einer Frau, die Hartherzigkeit gegen einen Widersacher werden unter die ärgsten Strafen gestellt, und zwar ist es äußerst bemerkenswert, dass hier die letzten Grade der dogmatisch-jüdischen Vergeltungsstrafen genannt sind. Sie sind nicht aus dem Vorstellungsapparat der Apokalyptik geholt. Dem Gericht verfallen, dem Hohen Rat verfallen, dem höllischen Feuer verfallen. Matthäus 5, 22. Ebenso, der Richter überantworte dich dem Stockmeister und der Stockmeister werfe dich ins Gefängnis. Lukas 12, 58, vergleiche Matthäus 5, 24. Endlich, es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Matthäus 7, 29b, 30b. Stehen außerhalb der eschatologischen Erregung, wollen sie aber mit den Mitteln der bisherigen Einschüchterungsmöglichkeit der religiösen Religionspolizei erreichen. Die apokalyptische Drohung wird übernommen und auf die nicht-apokalyptische Denkweise der Volksväter übertragen. Daneben steht in der Bergpredigt unangefochten mehr als ein Wort, das die Gerichtsansage des Täufers zur nicht wegzudenkenden Voraussetzung hat. Außer der fällenden Axt, Matthäus 3,10, Lukas 3,9, die den faulen Baum der Bergpredigt abhaut, damit das Gerichtsfeuer ihn vertilge, Matthäus 7,19, bei Lukas 6,44, ist die apokalyptische Signatur vermieden. Fehlt es nicht an der unverkennbaren Zukunftsansage an jenem Tage, Matthäus 7,22, ist Lukas 6,46 und 13,29 ebenfalls vermieden. Warum soll Jesus nicht das uneschatologische Höllenfeuer der pharisäischen Dogmatik und das apokalyptische Gerichtsfeuer hier abwechselnd verwendet haben? Wenn er es tat und diese Stellen in ihrem Widerspruch seinem Munde entstammen, dann umso eher erklärt sich uns die Bergpredigt so. Vom Täufer brachte er das Ziel auch einer sozialen Erneuerung mit, aber nicht unter dem pessimistischen Gesichtswinkel der bevorstehenden Vernichtung des Bestehenden. Jesus sah das Reich überhaupt schon angebrochen unter der Annahme, dass eine verhältnismäßig geringfügige Gesinnungsänderung die angedrohten Weltuntergangsschrecken überflüssig mache. Nehme es jeder mit der Reue und Vergebung ernst, so ist der ganze mosaische Gesetzesapparat nicht länger nötig, himmlische Herzenshöflichkeit auch unter Menschen, Matthäus 7,12, Lukas 6,31, wird einen seligen Zustand auf Erden ganz von selbst herbeiführen. Drittens. In die Unterweisung der zweiten Johanneszeit fallen die Wachstumsgleichnisse, und es zeigt sich ein gewisser Übereinklang dieser Ausbreitungserzählungen mit den Veranstaltungen, die Jesus in der Entsendung seiner Jünger tatsächlich trifft. Außer wenigen Heilungen fällt der Fluch über die galiläischen Landstädtchen in diese Zeit. Dies alles hängt zusammen und will einheitlich angeschaut sein. Die kreisende und ziehende Bewegung bildete das Wesen von allem, was Jesus seit seiner Loslösung von der angestammten Sesshaftigkeit unternahm, weshalb denn auch an deren Meldung sich die andere anschließt, und er zog herum durch die Dörfer mit seiner Verkündigung, Markus 6,6b, Matthäus 9,35, Lukas 13,22. Damit haben jene schlichten Rundreisen begonnen, deren Wegspuren in den synoptischen Erzählungen bis zur Ankunft in Jerusalem sich leider unentwirrbar verfolgen lassen. Das Anwachsen der Gottesherrschaft wurde nicht nur durch diese Umzüge durchs Land, sondern auch durch die Gleichnisse, die es beleuchtete, gefeiert. Der Sinn der ersten Verkündigung, Bergpredigt, umfasste ein einziges großes Gebot. Dient Gott so, wie ihm die Natur dient, denn sie dient ihm vernünftig, und so laufen alle Dinge auf sein Lob hinaus. In der zweiten Unterweisung wird nun dieser Gedanke, man solle Gott allein unter allen Umständen schalten lassen, selbst wo es den Anschein habe, er bedürfe menschlicher Unterstützung und vermöge sie ohne unser Zutun nicht aufs Beste hinauszuführen, besonders mächtig aufgenommen im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Das Himmelreich ist gleich guter Aussaat auf guten Ackerboden. Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Der Besitzer erlaubt nicht, das Unkraut zu jäten vor der Ernte. Nein, auf dass er nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, so ihr das Unkraut jätet. Lasset beides miteinander sprießen bis zur Ernte, und um die Erntezeit will ich den Schnittern sagen, sammelt zuvor das Unkraut und bindet es zu Bündeln, dass man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Matthäus 13, 25, 29 folgende. Auch hier ist der Übereifer der Guten scheel angesehen. Im Leben sollen Gut und Böse zusammen aufwachsen und groß werden. Für das Gedeihen des Gottesreiches gibt das Maß vorhandener Empfänglichkeit den Ausschlag, das sich erst am Ertrag der Erde ermessen lässt. Es gibt vielerlei Acker, denn der Saatwurf hängt zunächst vom Zufall ab. Es kommt auf das Verhältnis guter und schlechter Erde an, um das niemand vorher wissen kann. Man muss es, um sicher zu gehen, auf die Probe ankommen lassen. Markus 4,2 folgende, Matthäus 13,3 folgende, Lukas 8,5 folgende. Und zwar kommt es auf die Auslese am Schluss an. Das Himmelreich umfasst auch die Bösen mit, behält sie aber nicht. So weit geht sogar das Gleichnis vom Fischernetz, das ins Meer geworfen wird, damit man allerlei Gattung fängt. Wenn es aber voll ist, so ziehen sie's ans Ufer, sitzen und lesen die Guten in ein Gefäß zusammen. Die Faulen werfen sie weg. Matthäus 13, 47 folgende. Der Wert, um den alles geht, kann unscheinbar sein und deshalb lange Zeit übersehen werden. Es fehlt an Spürsinn nicht, der ihn doch eines Tages aufstöbert und zum Vorschein bringt. Jemand findet etwas, das er für so köstlich hält, dass er es allen Augen entziehen will. Er vergräbt seinen Schatz in einem Acker. Dann geht er, macht seine übrige Habe zu Geld und kauft mit seinem ganzen Vermögen den Acker. Matthäus 14, 44. Bei einiger Überlegung ein überschwängliches, unbedachtes Vorgehen, aber eben diese Verstiegenheit ist höher als alle Vernunft. Es liegt der selige Eros in diesem verwickelten und unsinnigen Vorgehen begründet. Ein Liebhaberwert wird in einen wahrscheinlich nur mittelmäßigen Wert versteckt, nur damit dessen Besitz erschwinglich wird. Ein andermal geht der Eros, der für das Reich Gottes erglüht, ähnlich vor. Aber nun wird alles auf die Schönheit der Erscheinung abgestellt. Es wird keine List aufgebracht, sie zu verschleiern. Die Erwerbung erfolgt um des Glanzes willen. Hat er einen Marktwert, der sich mit Geld ausdrücken lässt, dann wird der Preis ohne Feilschen erlegt und der Reichtum besteht im seligen Genuss, dem aller übriger Besitz im Tausch geopfert wurde, nur immerdar dieses Kleinod anzuschauen in heller Sinnenfreude. Abermals ist gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er die eine köstliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Matthäus 13, 45 folgende. Endlich auch muß der Saft des Naturtriebes nichts anderes sein als die unwiderstehliche Kraft, mit der das Gottesreich sich ausdehnt. Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen Acker, welches das kleinste ist unter allen Senfsaatkörnern. Wenn es aber aufsprießt, so ist es größer als die Kohlkräuter und wird ein Baum, also dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen unter seinen Zweigen. Matthäus 13, 31 folgende, Markus 4, 30 folgende, Lukas 13, 28. Es mag nun sein, dass einiges unsicher bleibt. Von den 7 im 13. Kapitel des Matthäus gesammelten Gleichnissen beschäftigen sich 5 mit dem Acker und rechtfertigen den Ausdruck Wachstumsgleichnisse, eines mit dem See, der dem Fischfang Ertrag liefert. Allein die Perle fällt außerhalb allen Nutzungswertes, obschon sie Gegenstand eines Kaufes ist, einmal in Besitz genommen, wird sie nur noch geliebt. Nun aber zum Wesenskern der jesuischen Gleichnisrede. Zum Begriffe musste er greifen, weil er Lehrer war und zu Gegnern die Pharisäer hatte, deren Werk es war, die Gemüter des Volkes mit einem engmaschigen Gespinst von religiösen Begriffen überzogen zu haben. Aber wo seine Rede aus dem eigenen aufstieg, wo sie nicht zu kämpfen brauchte, wo sie seinem Erlebnis entsprang, da sagte er, was er sah, und nicht, was er dachte. Das Gleichnis war ihm nicht rhetorischer Behelf, es war ihm sein Mutterlied. Von der Wiege an umspielte es seine Lippen, die dann auch vernünftig reden lernten und sich auf das schulgerechte Denken einstellten. Aber das Gleichnis war seiner Zunge der ursprüngliche Laut. Auch bei Jesus heißt es, im Anfang war das Bild. Nicht umsonst hat die Urgemeinde den Vater, den Richter, den König unverlierbar im Gedächtnis behalten. Auch eine Gleichnisfigur wie der Seemann oder der Kaufmann mögen Jesus von jung auf als ein, auch für ihn, vielleicht in Betracht kommendes Berufsideal beschäftigt haben. Mit dem Schwung der Hand den Samen ausstreuen, rechnend und messend Handelsgegenstände auf dem Markte prüfen. In diesen Anschauungen wurzelt das jesuische Gleichnis. In seiner rednerischen und vortragenden Tätigkeit wurde Jesus durch naheliegende Vergleichungen, die an sich noch nichts Künstlerisches hatten, der formgebenden Gestaltung entgegengeführt. Er kannte Tauben und lautere Menschen, Schlangen und hinterlistige Menschen, Matthäus 10, 16, Füchse und schlaue Menschen, Lukas 13, 32, kannte die Wirkung des Sauerteigs und der Heuchelei, Matthäus 16, 6, 12, Markus 8, 15, und merkte sich dergleichen Ähnlichkeiten. Auch wurde er den Nutzen gewahr, wenn ihm doch auf Klarheit der Mitteilung alles ankommen musste, wie sich seine Rede heben und klären ließ durch Verwendung allfalsiger Ausschmückung in jedem einzelnen Beispiel. So strömten ihm ganz von selbst, ohne Schulunterricht für rhetorische Effekte, Vergleichungen über die Lippen, in denen das Bild im unmittelbaren Ausdruck den Hörer vor die Augen tritt, oder auch bloß Anklänge, in denen das Bild nicht eigentlich ausgesprochen wird, sondern der Hörer durch einen meist höchst einfachen Denkprozess oberschwebende Bilder und Begriffe zueinander in Einklang bringen muss. Wir können diese grammatikalischen Rubriken nennen. Der Metapher bedient sich Jesus, wenn er sagt, auffressen die Häuser der Witwen, Markus 12, 14, sei gesund von deiner Geißel, Markus 5, 34, du wirst einen Schatz im Himmel haben, Markus 10, 12. Häufiger wendet er die vergleichende Bildrede an. Der Gerichtstag überfällt euch plötzlich wie eine Schlinge, Lukas 21, 34 folgende. Satan möchte euch sichten wie den Weizen, Lukas 22, 31. Die Volksmassen sind misshandelt und preisgegeben wie Schafe, die keinen Hirten haben, Matthäus 9, 36. Jerusalem, wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, wie die Henne ihre Brut sammelt unter ihre Flügel, Lukas 13, 34. Wird eine solche Vergleichung auf ein Satz Ganzes erweitert, so entsteht das Gleichnis. Als Gleichnisredner spricht Jesus keine Rätselworte. Auch in den bildlichen Redeteilen besitzt jedes Wort seinen eigentlichen Sinn, aus dem es zu verstehen ist. Immer aber überwiegt der rednerische Zweck vor der poetischen Form. Er lässt nie der Fabel die Zügel schießen. Auch wo er die Gleichnisse zur Parabel ausspinnt, ist er auf ihre geschlossene und einheitliche Form bedacht. Es lag Jesus daran, Klarheit auszugießen über das Hohe und Göttliche. Das Gottesreich sollte deutlich dastehen. Hörer die in ihren fünf Sinnen befangen waren, sollten Zutritt erhalten zum Himmlischen, das einstweilen ein Unsichtbares blieb. Von dem Allbekannten leitete er freundlich aufwärts zu dem Unbekannten. An den Bändern der Ähnlichkeit wurden die Seelen hinaufgezogen aus dem Gemeinen zum Ewigen. Das niedrige Leben, die sündige Welt, wurden edel und golden im Gleichnis. Kein Mittel äußern Ausdrucks hat Jesus unversucht gelassen, um das innere Wort seines Gottvaters, wie er ihn zu sich selbst reden hörte, seinen Hörern für die Aneignung tauglich und gefügig zu machen. Seine Sprache war das galiläische Aramäisch, jener grobe Bauerndialekt, dessen rauer Klang in der Landeshauptstadt, dem Petrus, am Kohlenfeuer des Wachhofes sogleich verriet. Markus 14, 70, Matthäus 26, 73, Lukas 22, 39. Im Lande der Bibel ist heute noch der tägliche Sprachgebrauch mit Gleichnissen erfüllt. Ein englischer Orientalist führte ein Gespräch mit einem Hirten, als dieser seine Schafe heimführte. Der Verschlag wurde von einem weiten Viereck gebildet, und in der geschlossenen Mauer war nur eine einzige Lücke offen gelassen. Auf die Frage, ob in diese Maueröffnung nicht eine schließbare Türe gehöre, antwortete der Schäfer: Ich bin die Türe, und erläuterte diese Bildrede dahin, er lege sich nachts zwischen die Türöffnung quer in der Lage der Schwelle hin. Kein Schaf könne hinaus und kein Raubtier hinein, ohne dass er von der Berührung erwache. Zu dieser sinnentrunkenen, blutwarmen, bildgesättigten Volkssprache kam dann noch bei Jesus ihre produktive Verwendung hinzu. Anders als im übrigen Altertum der Mittelmeerländer, wo die handarbeitenden Gewerbe meist in Sklavenhänden lagen, bis aus den Fronhöfen, die auch Weiber umschlossen, und aus dem Lohnwerk das Mittelalter sich den eigenen freien Erwerbsstand schuf, brachte das kleine Judenvolk, indem es frühere ägyptische Einflüsse überwand, im bürgerlichen Leben das Handgewerbe, auch wo es über den Hausfleiß hinausging, zu ehren. Das Alte Testament kennt Schmiede, Schlosser und Edelmetallarbeiter, Zimmerleute und Tischler, Maurer, Steinmetze und Töpfer. Jerusalem besaß eine Bäckerstraße, ein Töpfertor, ein Zimmertal. Jesus hatte einen solchen selbstständigen Handwerker zum Vater. Im idyllischen Landstädtchen bildete ihn die milde Beschaulichkeit einer Hans-Sachsen-Werkstatt, wo gezimmert und gesungen wurde. Dieser Hinweis besagt vielleicht mehr als der übliche andere auf die gleichzeitige Fertigkeit der Rabbinen, volkstümliche Sprichwörter zu prägen. Denn diesen fehlt der seelische Rhythmus meist gänzlich, der die Herrenworte trägt. Aber was ist an ihm erklärt, wenn man ihn für einen Künstler hält? Seine Parabeln sind durchsichtig wie das lautere Glas und zugleich undurchsichtig wie dunkel leuchtende Kirchenfenster. Durch diese Scheiben der Jesusworte, die naturverhüllender Kunst gleich zu achten sind, leuchtet die Umwelt herein und auch wieder nicht herein, wegen ihrer glühenden Farbe, sobald von außen die Sonne daran scheint. Diese ihre Eigenschaft, das auf sie fallende natürliche Licht zu brechen, es nicht anders durchzulassen, als in ahnungsvolle Dämmerung verwandelt, gab schon den Jüngern zu denken. Dem Markus, der sich ja als Mystagoge fühlt, verursacht sie wahres Kopfzerbrechen. Jesus, meint er, verfolge mit der Wahl der Parabelerzählung einen Verhüllungszweck, und ihm pflichten die beiden anderen bei. Denen draußen widerfährt alles durch Gleichnisse, auf dass sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren doch nicht verstehen, auf dass sie nicht umkehren und ihnen vergeben werde. Matthäus 4, 11b folgende Vergleiche Matthäus 13, 13, Lukas 8, 10b. Der letzte Satz ist alttestamentliches Zitat. Des Volkes Herz soll sich verstocken. Sie sollen immerfort hören und nicht verstehen, immerfort sehen und nicht erkennen. Jesajas 6,10. Um diese Schriftwort warf schon die Urgemeinde ihre Deutungen wie der landungsbeflissene Matrose vom schwimmenden Schiff das Seil um den festen Uferpflock. Viertens. Jesus hat nicht nur von Gott zu den Menschen gesprochen, er sprach auch zu Gott von den Menschen. Er gab seinen Jüngern das Gebet bekannt, das wohl heutigen Tages die meiste Verbreitung über den Erdboden erhalten hat. Für die ursprüngliche Mitteilung seines Wortlauts scheint Lukas zuständig zu sein. Und er war im Gebete an einem Orte, und als er aufhörte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, »Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat.« Er sagte, »Wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, an Brot gib uns täglich, was wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, weil auch wir jedem nachlassen, der uns schuldet, und bring uns nicht in Versuchung. Lukas 11, 1-4. Matthäus ergänzt die lukanischen 5 Bitten zur vollen 7-Zahl. Matthäus 6, 9-13. Und hat dabei das nationale Mustergebet spätjüdischer Religion, das Kaddisch, mehr vor Augen, als es bei Jesus selbst der Fall gewesen zu sein scheint. Durch das Vaterunser ist das Christentum die Religion des Gebets und die eigentliche Heimat des persönlichen Gebets geworden. Im Gebet wendet sich die Seele von der Vernunft ab. Das Gebet bildet eine naive Leiter aus der menschlichen Enge in die grenzenlose Weite der Welt, schlingt aber zugleich auch ein unendliches Band von Seele zu Seele über alle Zeiten und Länder hinweg. In der Entfaltung seiner Möglichkeiten stellt es eine unbegrenzte Skala dar, vom Aufschrei bis zum Geflüster, und gehört als Gebärde mindestens ebenso sehr dem Leibe an, wie als Gedanke dem Geiste. Aber nicht weniger als Ausdruck ist es Spiegel. Es fängt den Abdruck der göttlichen Spur auf. Jesus brachte ganze Nächte im Gebet zu. In jenen Tagen ging er aus auf einen Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Lukas 6,12. Diese Gebetsstunden bleiben bei ihm im Großen und Ganzen bewusste Vorgänge. Von Verzückungszuständen, wie sie bei den großen Gebetsmystikern, namentlich des Mittelalters, zur oft wiederkehrenden Gewohnheit wurden, ist an den überlieferten Andeutungen über den betenden Jesus nichts zu bemerken. Beflügelt aber wurde sein Gebet durch die apokalyptische Enderwartung. Und er sprach: Wenn einer von euch einen Freund hat und mitternachts zu ihm geht und ihm sagt: Freund, borge mir 3 Laib Brot, zu mir ist nämlich ein Freund gekommen nach einer Reise, und ich habe ihm nichts vorzusetzen, wird der von drinnen wohl antworten: Falle mir nicht lästig, die Tür ist schon zu, meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er nicht aufsteht und ihm gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch, weil er nicht weicht und wankt, sich erheben und ihm geben, was er braucht. So sage ich auch euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so findet ihr, klopfet an, so wird euch aufgetan, denn wer bittet, empfängt, und wer suchet, findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Lukas 11,5-9. Diese stürmische Dringlichkeit im Bittgebet wird besonders eindringlich im Gleichnis vom ungerechten Richter. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis in der Absicht, dass man immer da beten und nicht nachlassen solle. Ein hartherziger Richter schafft einer immer schon abgewiesenen alleinstehenden Frau, die ihm dennoch keine Ruhe lässt und immerzu das Haus abläuft, schließlich, was sie wünscht. Der Sinn dieser ursemitischen Religionsgedanken zielt dahin, es ist erlaubt, ja notwendig, gegen Gott nicht in falsche Rücksichten zu verfallen. Und Gott sollte seinen Auserwählten nicht Rache schaffen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm Zeter schreien, sondern dabei weiter Langmut üben. Ich sage euch, er wird ihnen in Kürze Rache schaffen. Lukas 18,1-7. Die Auserwählten jammern. Dadurch wird Gott bewogen, seine bisherige Nachsicht mit den Feinden aufzugeben. Der betende Jesus wird noch bei Lebzeiten Vorbild seiner Gemeinde im Zutritt zu Gott. Fürwahr, ich sage euch, wenn 2 von euch übereinkommen, auf Erden um irgendeine Sache zu bitten, soll sie ihnen zuteil werden von meinem himmlischen Vater, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18, 19 folgende. Sollen also der unverschämte Freund und die zudringliche Witwe Vorbilder sein, denen die Gemeinde nachlebt, was einen anschaulichen Begriff gibt, wie stürmisch und aufgeregt es in ihren gottesdienstlichen Versammlungen später zuging, so hat die Urgemeinde doch auch getreulich die anderen Gebote in Erinnerung bewahrt, die ihr ein gegenteiliges Verhalten anempfahlen. Es gibt ein Gebet der Behauptung, das ist das Bittgebet. Es gibt aber auch ein Gebet der Lösung, das ist das Dankgebet. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und den Einfältigen geoffenbaret hast. Matthäus 11, 25. Im Zusammenhang mit der Einfalt des Herzens ist ihm Abkehr von den Menschen Grundbedingung für das rechte Beten. Gleich wie er selbst die Stille der Natur aufsucht, um auf ferner Bergeshöhe, an verlassenen Wüstenplätzen in dunkler Nacht, die gesuchte Einkehr in sich selbst zu finden, Markus 1, 35, 6, 41, Lukas 6, 12, 9, 18, 28. So soll auch der Stillfromme, wenn er sich nicht abseits begeben kann, einen ruhigen Ort in seinem Hause aufsuchen. Wenn du betest, gehe in die Kammer, schließe die Türe und bete zu deinem Vater im Verborgenen, und dein Vater, der in das Verborgene blickt, wird dir entsprechen. Matthäus 6, 6. Und da ist denn auch schon das Kindschaftsverhältnis zum Vatergott durchgebrochen. Alle Gebete des Jesus während seiner Wirksamkeit beginnen mit der schlichten Anrede Vater. Markus 14, 36, 15, 34, Matthäus 6, 9, 11, 26. Das Gebet kommt bei ihm auf die praktische, um nicht zu sagen auf die tätige Seite seiner Natur zu liegen. Es enthält gedachte Gedanken, setzt Überlegungen in Wünsche und Versprechungen um und sinkt in der Hingabe an Gott unter das erhobene und angestraffte Bewusstsein nicht hinab. Es gab für ihn ein inneres Tor, dessen Schwelle lag jenseits des tagwachen Bewusstseins. Das Gebet des Symbolschöpfers lässt die Gedanken hinter sich. Wenn es noch Gebet heißen soll, so fließt es in Bildern dahin. Es ist nicht Aussprache, es ist Darstellung. Fünftens. Nicht umsonst hatte Jesus in der Fastenfrage Pharisäer und Johannesjünger zu gemeinsamen Gegnern. Mit vollem Bewusstsein sprach er es in der Würdigungsrede aus. Dasjenige Gottesreich, das Wirkliche, das in Jesus erscheint und seine Verkündigung findet, konnte nicht durch den Täufer heraufgeführt werden. Er, sonst der größte bisherige Mensch, besitzt in ihm das Bürgerrecht nicht. Amen, ich sage euch, kein Größerer ist unter den Weibgeborenen entstanden aber der Kleinste im himmlischen Reich ist größer als er. Matthäus 11, 11. Ja, gewiss, sagt Jesus, der allergrößte Prophet ist dieser. Matthäus 11, 9. Und an einer anderen Stelle etwas, aber im Kern wohl auf Jesus zurückgehend, verschleiert: Die Männer von Ninive werden als Ankläger dieses Geschlechts auftreten, denn sie taten Buße auf die Predigt des Jonas, und hier ist mehr als Jonas. Matthäus 11, 41. Und nun beobachten wir den Augenblick, wo Jesus in eigenster Gebärde einer Symbolanwandlung erliegt, um dem Volk sein Sakrament zu bescheren. Das Johannessakrament hieß Reinigung, das Jesussakrament heißt Speisung. Nicht Gelübde, sondern Labsal. Nicht Aufgabe, sondern Erleichterung. Der Täufer war tot. Und nun melden die beiden ersten Evangelisten einhellig, und es kamen seine, des Täufers, Jünger herbei, nahmen den Leichnam und begruben ihn und gingen und berichteten dem Jesus. Da Jesus das hörte, entwich er von da zu Schiff an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Matthäus 14, 12, 13a. Die Forschung hat sich bis heute blind verhalten gegen den großen, alles erklärenden Zusammenhang, dass Jesus im unmittelbaren Anschluss an den Täufertod die 5000 speiste. Und als er ausstieg, sah er eine große Menge und ihn jammerte ihrer, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten, und er begann, sie viel zu lehren. Und bei schon vorgerückter Stunde traten seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist öde und die Stunde schon spät, entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen können und sich was zu essen kaufen. Er aber antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagten: Sollen wir hingehen und für 200 Silberlinge Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Und er sagte: Wie viel Laibe Brot habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie zugesehen hatten, sagten sie: 5 Laibe und 2 Fische. Und er hieß sie sich alle lagern, tischweise auf das grüne Gras. Und sie legten sich beetweise nieder, zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Laibe und die 2 Fische und sah auf gen Himmel und segnete und brach das Brot und gab es den Jüngern, dass sie es ihnen vorsetzten, und die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und man hob Brocken auf, 12 Körbe voll und etwas Fisch. Und derer, die aßen, waren 5000 Mann. Markus 6, 34 bis 44. Die Speisung des Volks für ungeschichtlich zu halten, hat man keinen Grund. Die Menge liegt in Gruppen auf dem grünen Grase, die Jünger gehen dazwischen her und verteilen Brot und Fische. Was ist da nun vorgegangen? Um es gleich zu sagen, zweierlei. Etwas mit der Menge und etwas mit Jesus. Ein Wunder physikalischer Vervielfältigung der Esswaren wird eigentlich gar nicht erzählt, sobald man die einzige Überlieferung, Übertreibung bezweifelt, dass es 5000 waren und dass alle aßen. Nun aber der zweite Vorgang, der sich gleichzeitig in der Seele des Jesus vollzog, als sein inneres Erlebnis. Für ihn war die Speisung das Wunder, und worin bestand es nun? Eben in der Gewissheit des Augenblicks, dass ihm, im Unterschied von Johannes, verliehen war, die Welt nicht zu taufen, sondern zu speisen. Die wunderbare Vermehrung von Essbarem durch göttlich-magische Kraft ist ein ziemlich zahlreich belegter mythischer Zug in allen Religionen. Über das Tischlein deck dich hinaus kennen die chinesischen Volksmärchen den nie versiegenden Krug und wissen plattdeutsche Märchen von einem wunderbaren Brot, das ein ganzes Heer sättigt. In Finnland wird von einem Mädchen gesungen, das aus 3 Körnern Gerste ein Brot backt, nahrhaft genug für eine Schar Krieger. Im Alten Testament war das Mannerwunder erzählt. Exodus 16,4, dann im Königsbuch die Weissagung des Elias an die Witwe, der Mehleimer soll nicht abnehmen und der Ölkrug soll nicht mangeln bis auf den Tag, da Jahwe Regen gibt dem Erdboden. 1. Könige 17,14. Von Elias heißt es, es kam aber ein Mann vom Baal Salisa und brachte dem Manne Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote und gestoßene Körner in seiner Tasche und sprach, gib es deinen Leuten, dass sie es essen. Und sein Diener sprach, wie sollte ich dies 100 Männern vorsetzen? Und er sprach, man wird essen und übrig lassen. 2. Könige 4,42-44. Solches war den Propheten geschehen, von denen die Urgemeinde im Munde des Jesus Elias zweimal nennt, Matthäus 11,14, 17,11, und dabei einmal mit dem Täufer vertauscht. Da wusste denn Jesus, auch die Speise, die ich verteilen lasse, wird sich mehren. Ich drohe dem Volke nicht, wie Johannes, ich bringe ihm Trost, indem ich es sättige, wenn es hungert. Es fehlt in dem synoptischen Textbezirk, in dem wir uns befinden, durchaus nicht an Anzeichen für diese ausgeprägt sakrale Auffassung der Lage durch Jesus. Die Getreideernte war das erste Datum gewesen, wo die Erwartung fällig werden sollte. Der kosmische Äonenwechsel war aber ausgeblieben. Jetzt musste die Ansage aufs Neue bezeugt und versiegelt werden, nach echter Prophetenart. Wie konnte Jesus dem Volke, das immer aufs Neue ihn umdrängte, klar und eindrücklich vor Augen führen, dass das Gericht und die Reichsherrlichkeit unmittelbar bevorstanden? Jesus suchte nicht nach dem eigenen Sakrament. Er ließ es sich schenken und erkannte es, als es ihm nahte. Keinerlei äußere Zutat oder gar Neuerung trachtete er zu ersinnen. Als er aber vernahm, die Zuhörer begänne zu hungern und etwa Speise sei ja wohl da, aber lange nicht genug für alle, da benahm er sich wie der jüdische Hausvater am Familientisch, brach das Brot, hob die Augen auf und vollzog die Danksagung. Das war äußerlich bemessen alles, nämlich enttäuschend wenig. Innerlich bemessen aber ging ebenfalls alles in höchster Erfüllung und Vollendung vor sich. Die Jünger sollten nach Bethsaida vorausfahren, damit er inzwischen noch das Volk entließe. Da folgt die innere Fortsetzung. Es heißt, und als er sie verabschiedet hatte, begab er sich auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Schiff mitten auf dem See und er allein am Land. Woran sich nun der Bericht anschließt, er sei, da das Schiff in einen Sturm geriet, über die erregten Wellen auf sie zugekommen, auf dem See wandelnd. Er wäre aus göttlicher Kraft seiner Wege gegangen, wurde indessen von ihnen bemerkt und erkannt. Sie meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf, alle nämlich hatten sie ihn gesehen und sich entsetzt. Als er aber sie anredete und zu ihnen ins Schiff stieg, trat Windstille ein. Und sie gerieten ganz über die Maßen außer sich. Sie waren nämlich bei den Broten noch nicht zur Einsicht gekommen, denn ihr Herz war verhärtet. Markus 6, 46 bis 52. Ein Schrecken, zusammen mit einer vermeintlichen Erscheinung seiner Person auf den Wogen, ist in die Gemeindeüberlieferung übergegangen, genau an dem Orte, wo Jesus nach dem Speisungswunder sich von ihnen trennte. Da fühlte sich ihnen die Trennungslücke mit seinem Phantasma aus. Ein solcher Vorgang, der sich irgendwie im Jüngerkreise abspielte, darf als biografischer Kern dieser Anekdote unter allen synoptischen eine der rätselhaftesten wohl mit einiger Bestimmtheit angenommen werden. Es ist natürlich völlig müßig, nachträglich diesen Sitz im Leben noch naturalistisch auszumalen. Ob eine Augentäuschung eines oder wie der Text meint, aller Jünger zugrunde liegt, ist belanglos angesichts der berichteten Hauptsache, wonach im Anschluss an die erste Massenspeisung der 5000, die eben erzählt worden ist, die engere Umgebung der Seinigen, die von der Aussendung unverrichteter Dinge zurückgekehrten Apostel, Markus 6, 30, wiewohl sie viel zu berichten hatten, von einer kollektiven Phobie befallen wurden. Matthäus, der als einziger den missglückten Versuch der Nachfolge auch im Wandeln auf dem Wasser, durch den von ihm ja besonders aufmerksam beobachteten offiziellen Generalnachfolger Petrus beifügt, Matthäus 14, 28 bis 31, legt über Markus hinaus auf dieses phobische Element des sonst wörtlich übernommenen Wortlauts offensichtlich Gewicht. Sie sagten, es ist ein Phantasma und schrien vor Furcht auf. Matthäus 14, 26b. Nicht zu übersehen ist aber dabei der Versuch der beiden ersten Evangelisten, die Lukas hier in nichts begleitet, uns auch die Gemütslage des Jesus nahe zu bringen. In die Zeit nach dem gemeldeten Tode des Täufers fällt die Feststellung, und er war ihretwegen sehr erschüttert, da sie wie Schafe in der Wüste waren, die keinen Hirten haben, und er begann, sie viel zu lehren. Markus 6, 34. Also Mitleid mit der Menge aus dem Abstande zu ihr, Ochlos, Laos. Aber dasselbe Mitgefühl ergreift ihn nun auch angesichts des auf den Wogen im Seesturm kämpfenden Schiffs, indem er seine Jünger in Gefahr weiß. Also begibt er sich auch zu den Seinigen, zu dem vom Laos unterschiedenen Kleros, und als er sah, wie schwer ihnen das Rudern fiel, denn der Wind stand ihnen entgegen, da kam er zu ihnen um die vierte Nachtwache, indem er auf dem Meer wandelte und er wollte zu ihnen gelangen. Markus 6, 48. Hier mag psychologisch das Schwergewicht liegen, auf das es der Überlieferung namentlich ankam. Nicht nur zum Volk, auch zu den Seinigen war nun die kompassionelle Einstellung sehr akut geworden. Nirgendwo sonst in den Synoptikern gestattet der Text, sofern er nicht offensichtlich dogmatisch überarbeitet ist, einen Rückschluss auf den persönlichen Gemütszustand des Jesus, dass er ein aktives Erlösungsbedürfnis empfunden habe. Er sieht auch die Nächsten in Not und will zu ihnen hingehen. Da fügt sich das ausgesprochen metaphysische Motiv vom Wandeln auf dem Wasser auch religionsgeschichtlich zwanglos ein. Im 39. Kapitel der Oden Salomons wird der Weg Christi über das Wasser geschildert als ausdrückliches Erlösungsmotiv. Der Gang des Erlösers verändert das Element des Wassers so sehr, dass es seine Labilität verliert, sich zum Pfade befestigt und tragbar wird. Dieses Wunder bewirkt der Wille des Erlösers, dem bedrängten Seinigen nahe zu kommen, auch wo das nach der augenblicklichen Lage der Dinge schlechthin unmöglich erscheint. Wie etwa naive Maler primitiver Epochen, von unseren Expressionisten heute nachgeahmt, das Spiel der Wellen nicht so sehr in seinem flüssigen Zustande erfassen, als vielmehr substanziell durch nebeneinander gelegte Höhlungen oder Grübchen veranschaulichen, so darf ein solches plastisches Sehen dahinter vermutet werden, wenn es in dem eben genannten neutestamentlichen Apokryphon heißt, das Wasser habe unter dem wunderbaren Tritt des Christus die Spuren seiner Schuhe wie Holz festgehalten und aufbewahrt. Was sich aber dem Vorstellungsinventar der Volkskunde in massiver Vergröberung einverleibt hat, kann auch die synoptische Erzählung von dem über das Wasser wandelnden Jesus bereits leise überhauchen. Immer hat die Forschung, schon David Friedrich Strauss, vermutet, Uralte See- und Schiffermärchen hätten in die evangelischen Erzählungen, die sich am und auf dem See Genezareth oder dem Galiläischen Meere abspielen, hinübergewirkt. Der Sinn der Perikope scheint demnach zu sein, Jesus weiß, das heißt sieht hellseherisch, die Jünger auf dem Element ihres Berufes in Not. Er bringt es dank der ihm innewohnenden Wunderkraft fertig, entgegen allen Möglichkeiten menschlichen Ermessens an ihre Seite zu gelangen, insofern das Wasser fest wurde für ihn. Er aber sprach sie rasch an und sagte: Fasset Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen ins Schiff, und der Sturmwind legte sich, und sie gerieten übers Maß in Erstaunen. Markus 6,50 folgende, Matthäus 14,27, 32. Doktrinär, aber aus seinem mystagogischen Plane heraus konsequent und wohlverständlich, fügt Markus noch unbeholfen bei: Denn sie hatte nichts begriffen bei den Broten, und ihr Herz war nicht imstande, etwas zu merken. Markus 6,52. Wir können schließen, natürliche Anknüpfung an etwas wirklich Geschehenes fehle nicht gänzlich, wenn wir mit dem Abschnitt vom Gang auf dem Wasser den früheren vom beschwichtigten Seesturm vergleichen. Ihn nun haben alle drei Synoptiker und fast ohne Abweichung wortwörtlich gleich. Markus 4,35 bis 41, Matthäus 8,18, 23 bis 27, Lukas 8,22 bis 25. Das Wundermotiv, dass der Erlöser eine Entfernung aufhebt, weil er helfen will, findet sich da bei Markus nicht, auch nichts von einem Phantasma. Am nächsten liegt die Annahme einer biografischen Erinnerung, vielleicht nicht an einen präzisen Einzelfall, dafür an eine geläufige Gepflogenheit. Als er ins Boot stieg, folgten ihm seine Jünger. Matthäus 8,23. Freilich wird es eher umgekehrt zugegangen sein. Die Berufsfischer fuhren zum Tagewerk aus und Jesus begleitete sie dabei. Da mag er denn, einmal wirklich eingeschlafen, darauf beim eintretenden hohen Seegang geweckt und von den Jüngern bestaunt worden sein, weil er einen vorübergehenden Sturm ansagte und Recht behielt. Warum soll das nicht vorgekommen sein und sich den Beteiligten eingeprägt haben? Andere Fahrzeuge waren mit dabei, und er war im Schiffshinterteil auf einem Kissen eingeschlafen. Markus 4,36b, 38a. Nur leicht wird diese realistische Erinnerung von der beginnenden Legendenbildung betroffen, als Wundertäter beschwört er glatt den Sturm. Als Didaskalos Rabbi warnt er vor Kleinglauben. Wie auch sonst, alles bleibt noch im biografischen Rahmen. Das kann vom Gang auf dem Wasser nicht gesagt werden. Dort steht Jesus, obschon der Sitz im Leben gewohnter Teilnehmer an der Bootfahrt nicht völlig verwischt ist, doch bereits und unverkennbar im Begriff, eine mythendogmatische Rolle der Heilslehre zu übernehmen. Er ist Mittler zur rechten Zeit, eiligst herbeieilender Nothelfer, ja geradewegs Rettungsengel, wie ein Michael oder der stets hilfreiche Redivivus Elias. Was wir an anderen Stellen über den synoptischen Elianismus, so dürftig seine Spuren sind, weil mit viel Vorsicht auch mit genügender Gewissheit ausgeführt haben, erhält eine willkommene und überzeugende Stütze in einer Beispielserzählung. Jesus wird selbst das Phantasma, das Wunder wirkt. Trifft unsere Auffassung vom Gang auf dem Wasser, die sich neueste fachgenössische Untersuchungen über das Wasser nicht im monarchischen Gottglauben wie beim Täufer, sondern im heilsdogmatischen Mittlerkreise der magischen Erlösungsreligionen zunutze macht, für diese schwer verständliche Anekdote zu, dann ist unsere Einsicht in die Schichtenbildung bei Markus beträchtlich erweitert, indem zur literarisch-historischen noch eine eminent psychologische Schicht hinzukommt. Nicht nur die urgemeindliche Christusdogmatik vom Lösegeld spricht bei Markus mit, was, wiewohl im engeren Sinne hellenistisch, im Allgemeinen eben doch semitisch verstanden werden muss. Es kommt mit dem Gang auf dem Wasser ein offenbar unjüdischer Zug hinzu, und es nimmt nun diese Stelle, wie sonst noch höchstens einige Züge der Leidensgeschichte, zerrissener Tempelvorhang, Saturnalienkönig, Lanzenstich, eine ausgeprägt synkretistische Färbung an. Aber schon kehrt auch die synoptische Überlieferung auf ihren Heimatboden zurück. In der anderen Brotvermehrung für die 4000 herrscht nur wieder das wohlbekannte Heilandsmotiv, Trost zu spenden. Zauberer ist Jesus längst nicht mehr. Nicht als technischer Hexenmeister vermehrt er die vorhandenen Lebensmittel. Kurz darauf fand eine zweite Massenspeisung statt. Sie verlief unter etwas anderen Verhältnissen der Vorräte und der Teilnehmer ganz gleich, was sein eigenes Verhalten betrifft, indem er auch hier eine feierliche Eucharistie vornahm und austeilen ließ. Markus 8, 1-9. Ein weiteres Mal bietet bei der Überfahrt ein zu geringer Brotvorrat, ein einziger Leib, der nicht ausreichte, neuen Anlass zur inneren Abkühlung zwischen ihm und den Jüngern, denen er wörtlich vorwirft: Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Noch immer merkt und versteht ihr nicht? Ist euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht, und Ohren und hört nicht, und ihr erinnert euch nicht, wie ich 5 Brote brach für die 5000 und so weiter. Markus 8, 13-21. Dazwischen war unter den Seinen überdies von Essen, Verdauung und Sauerteig und mit dem kananäischen Weib vom Brotkrumen die Rede gewesen, so dass ein ganzer zusammenhängender Gedankenkomplex über 2 Markus-Kapitel hinweg, Markus 6, 36 bis 8, 21, in Verbindung mit sakralen Erörterungen nur der Ernährung des Menschen gewidmet war. Es geschah dies zum Teil in einem polemischen Zusammenhang gegen die Reinigungsgesetze und, wie gesagt, im Anschluss an den Tod des Täufers. Wenn die Forschung es über sich bringt, die Überlieferung hier für zuverlässig zu halten, so wird sie für dieses Vertrauen in den Text reich belohnt durch den Zuwachs an einigen der schönsten Symbolbeispiele, mit denen sich der Sinn Jesu gegen seine Anhänger in der Ausdrucksgebärde zu entäußern sucht. Es liegt vor ein Beleg für eine Dyas-Beziehung in dem Doppelereignis der zweimaligen Massenspeisung, die sich außerdem noch spiegelt in ihrer Vergesslichkeit. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Schiffe, Markus 8,14. Sodann, in dem geradezu auffallenden sakralen Beigeschmack, mit dem Markus in diesem 8. Kapitel das an und für sich von ihm für profan gehaltene Brotessen und Fischessen der Menge, Laos, also nicht der seinigen, Kleros, zu versehen, nicht umhin kann. Mag die literarische Arbeit hier gründlich vorgehen und von einer Stichwortversammlung der Anekdoten unter dem Mechanismus des redaktionellen Interesses an Speise mit Recht reden, so sei der Symbolpsychologie die ergänzende Bejahung nicht verwehrt, dass sich hier eben alles konzentriert auf das pneumatische Thema der geweihten Speise. Der Menge wird nicht gedroht, vielmehr wird sie getröstet. Eine neue Gelegenheit, dass in seinem Verhalten das Unbewusste durchbrach und in irgendeiner bloß angedeuteten Weise zur Entrückung und Verzückung führte, bot die Verklärung auf einem Gipfel in Bergeinsamkeit vor den drei nächsten Jüngern Petrus und den Zebedaiden. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, wie sie kein Walker auf Erden so weiß machen kann. Da erschien eine Wolke, die sie überschattete, und aus der Wolke kam eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn. Markus 9,3, 7, Matthäus 17,2, 5, Lukas 9,29, 35. Lukas fügt bei: Der Auserwählte. Die Erzählung enthält für den mythologisch geschulten Leser drei erstaunliche Mitteilungen. Einmal, Jesus habe sich verwandelt vor ihren Augen und habe am ganzen Leibe und, da er bekleidet war, durch die Kleider hindurch von ausströmendem Glanze geleuchtet. Zudem seien zwei der größten Gestalten einer tausendjährigen Religionsvergangenheit, der Urheber des Gesetzes, Moses, und der Urheber des prophetischen Pneuma, Elias, gegenwärtig gewesen und hätten mit Jesus eine Unterredung abgehalten. Diese drei Dinge, Verwandlung, Leuchte und Umgang mit Abgeschiedenen, sind die innersten Merkmale des geschilderten Vorgangs. Den anwesenden Zeugen wird nachgesagt, sie hätten an Jesus einen Gestaltwandel wahrgenommen. seien aber auch selbst von einem ungemeinen Wohlgefühl durchschaudert worden und hätten aus einer Schattenwolke eine Stimme vernommen. Also auch die Jünger erlebten ihrerseits eine Euphorie. Da nahm Petrus das Wort und sagte zu Jesus: Rabbi, hier lässt sich's wohl sein, wir wollen drei Hütten aufschlagen, für dich eine, für Moses eine und für Elias eine. Er wusste nämlich nicht, was er redete, denn sie waren bestürzt. Markus 9, 5 folgende. Und darauf die Ernüchterung, dass sie wieder zu sich kamen. Und als sie sich umschauten, sahen sie plötzlich niemand mehr, nur Jesus allein bei sich. Markus 9, 8. Die drei Stufen im Bewusstseinswandel der Jünger, Blendung, Verzückung und Behörung, sind vom ekstatischen Zustande des Jesus zu unterscheiden. Zum eigenen Gestaltwandel als seiner ersten Stufe ist noch zu sagen, dass für Jesus der ekstatische Augenblick nicht wie für die Jünger im euphorischen Genuss eines beseligenden und zugleich atemstockenden Anblicks bestand. Bei ihm war die Schauung zugleich Wertung eines angelischen, seraphischen Zustandes an sich selbst, während die drei bloß dalagen und zusahen. Er wandelte sich also wirklich und sie sahen ihm das an. Im Ausbruch, dessen Zeugen sie waren, wurde ihnen die Gegenwart der beiden Vergangenheitsgestalten aus seiner Anrede an diese bekannt. Ein Vorgang, ein Drama spielte sich vor ihnen ab, denn Jesus hatte sich die Ahnenseelen vorzeitlicher Propheten herbeigeholt. Die Ausstrahlung des leuchtenden Blutes ist hier nicht wie beim Heraufstieg aus dem Tauchbad am nackten Körper erfolgt, aber der Nimbus entfloss dem ganzen Leibe und umränderte nicht nur das Haupt mit dem Heiligenschein eines bloß vom Logos entzündeten Kopf- und Bewusstseins erleuchteten. Sowohl in der Taufentrückung als bei der Verklärung hatte die göttliche Stimme, in deren Schall die Gnadenerscheinung gipfelte, denselben Bibelspruch enthalten. Du bist mein geliebter Sohn, dir gehört mein Wohlgefallen. Markus 1, 11 folgende. Das Mysterium seiner Gottessohnschaft im antiken Sinne des Gestaltwandels, der sich diese beiden Male als sogenannte Epoptie oder Epiphanie an ihm vollzog. Der Gedanke der Kindschaft steht im Mittelpunkt seiner Verkündigung, weil sein Herz nur von ihm erfüllt ist, vor allem auch für seine eigene Person. Alles, was wir bisher aus den Andeutungen seiner Familienloslassung und aus dem Erlebnischarakter seiner Hausvatergleichnisse bereits geschlossen haben, passt sich ohne Fuge ein. Ein natürliches und zugleich sittliches Kindesgefühl gegen den biblisch bezeugten Gott ist in Jesus zur Quelle seiner Frömmigkeit wie seiner Verkündigung geworden. Wie ist es aber zu erklären, dass Jesus für seine Verkündigung auch im einzelnen realen Kinde ein Vorbild, ja eine unerlässliche Bedingung für die Zugehörigkeit zur reichsgöttlichen Symbiose erkennt. Zu jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind und stellte es unter sie und sprach: Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so kommt ihr gewiss nicht ins Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einem dieser Kleinen einen Fuß vorhält, dass es hinstürzt, dem geschehe besser, dass ihm vorher ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres ersäuft würde. Matthäus 18,1-6. Wenn hier und an anderen Stellen Jesus sich zu einer solchen rückhaltlosen Auszeichnung des Kindes bewogen sieht, obschon er weiß, Matthäus 11,17, dass Kinder kein Vorbild der Verträglichkeit und Versöhnlichkeit sind, auf welcher Eigenschaft doch sein Reich Gottes grundsätzlich fußt, so nimmt er hier eben einen offensichtlichen Lobpreis kindlicher Unschuld vor, weil im Kinde die Instinkte ungebrochen vorwalten und wenigstens beim wahren Kinde nicht schon aus der Art geschlagen haben. Die Unschuld des Trieblebens ist ja doch die rein profane und natürliche Grundlage jeder Betätigung in seinem Gottesreiche. Und damit hängt nun noch ein weiteres zusammen. Ein Kind steht noch außerhalb einer eigenen Verantwortung. Es kann nichts für sich. Sittliche Maßstäbe, außer etwa, um es für flagrante Unarten, über denen man es ertappt, auf der Stelle zu strafen, wird niemand an es legen, der bei Vernunft ist. Es kommt vorwiegend als Naturwesen in Frage, und sein Wert oder Unwert sind, so wie es ist, gegeben mit seiner Art, seiner Anlage, seinem körperlichen Reiz und seiner sonstigen Beschaffenheit in jedem einzelnen Falle. Jesus hat die Zugehörigkeit zum Gottesreiche mehr als einen Genuss, denn als eine Pflicht erachtet. Darin erblicken wir den eigentlichen Sinn seines Wortes und Benehmens. Und sie brachten Kinder zu ihm, dass er sie berührte. Seine Jünger aber schalten sie. Da das Jesus sah, ward er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, kommt nicht hinein. Und er herzte sie und segnete sie, indem er die Hände auf sie legte. Matthäus 10,13-16, Matthäus 19,13-15, Lukas 18,15-17. Shakespeare lässt seinen Richard II. Vom holden Frieden schwärmen, der in der Wiege unseres Landes schlummernd die Brust mit süßem Kindesodem schwellt. Denn keiner ist zufrieden. Die bessere Art als geistliche Gedanken sind vermengt mit Zweifeln, und sie setzen die Schrift der Schrift entgegen. Reis, lasst die Kindlein kommen, und dann wieder. In Gottes Reich zu kommen ist so schwer, als ein Kamel geht durch ein Nadelöhr. Akt 1, 3, 5, 4. In der Tat folgte auf obige Kinderstelle, wonach Kindwerdung den Zugang ermögliche, sofort die andere, die diesen Zugang für den Erwachsenen einem Nadelöhr vergleicht und damit für illusorisch erklärt. Da aber schneidet Jesus das sittliche Verhalten an, verbittet sich gut geheißen zu werden, sagt, dass auf dem Boden der Pflichterfüllung nur völlige Besitzlosigkeit zur Gotteskindschaft führe. Markus 10, 17 folgende, Matthäus 19, 16 folgende, Lukas 18, 18 folgende. Zufrieden ist das Kind nicht zuletzt deshalb, weil es vegetativ lebt und dem geistlosen Tiere näher steht als dem rechnenden Menschen. Diese Zufriedenheit ist aber auch die Grundeigenschaft der Gotteskinder. Wer also für Jesus die kantischen Stelzen verwirft und eine eudämonistische Begründung seiner evangelischen Forderung annimmt, der muss das eben mit der geforderten Kindwerdung in Verbindung bringen. Sechstens. Es sind tiefen Unterschiede der psychischen Einstellung, die sein inneres Leben derart vielseitig gestalten. Sie tauchen in den unterirdischen Dämmerstrom der Mystik ein, aber nur vorübergehend und nicht, um darin unterzugehen. Für Jesus bleibt der Glaube die Form seiner Verbundenheit mit Gott. Sein Glaube ist Erlebnis und weiter nichts. Aber in was für einem beispiellosen Maße ist er das? Jesus lebt nur von der tiefen Bedeutung des eigenen Daseins, das alles zuständliche Sein tief unter sich lässt und nur eben den Schauplatz bietet, damit sich von Gott her Unerhörtes darauf ereigne. Befindet sich aber ein Glaube auf der Ebene der Ereignisse, dann nimmt er einen bewegten, ziehenden Charakter an und seine erkennenden oder zuständlichen Substanzen gehen völlig im Wandel des Erlebnisses auf. Jedenfalls haben wir nun gesehen, dass jener Glaube an eine göttliche Vatergüte, von dem die Seele des Jesus erfüllt war, einer lehrhaften und fadengeraden Deutung im Innersten widerstrebt und nur als Ausdruck eines tief beweglichen Lebensgrundes gedeutet werden darf. Nichts fälscht schlimmer die göttlichen Pulse, die von Jesus her bis heute in der Welt pochen, als für den in Jesus sich verklärenden Vatergott einen Molochsdienst aufzurichten, dem unsere besten menschlichen Eigenschaften unerbittlich zum Fraße vorgeworfen werden. An der Gestalt des synoptischen Jesus kann es allein noch heute die Welt erkennen, dass niemand gut ist als der lebendige Gott, wie der Bescheid an den kniefälligen Fragesteller lautete. Lukas 18, 19. Gott gewirkte Ergriffenheit mit dem vollen, weltaufgeschlossenen Spiel der Gefühle und Affekte. Er schafft allein den wahren Befehl, sich unter dem Willen Gottes zu beugen.